Weißt du eins, was mir so schwer fällt, das zu begreifen, was mich so, ich weiß nicht, so schockiert, das immer wieder zu sehen, ist, wie wir aus diesem so lebendigen, realen, was Gott für uns ist und was das Christentum ist, dass wir da so etwas Religiöses, Totes draus machen immer wieder. Und ich spreche da nicht von den Katholiken heute, spreche da nicht von irgendwelchen anderen, ich spreche da von uns, in unserem eigenen Leben. Ich meine, heute Morgen haben wir mit unseren Kindern gebetet und unser Sechsjähriger, unser Vierjähriger, wir haben alle in Zungen gebetet miteinander. Und am Schluss hat dem Samuel wieder, wie er es öfters macht, wenn er so im Geist ist, singt er dieses Lied. Jesus lebt, der Heiland lebt, er ist auferstanden. Halleluja. Jesus lebt. Jesus lebt, unser Heiland lebt. Er ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Er ist nicht eine Geschichte von vor 2000 Jahren, die sich da abgespielt hat. Er ist auferstanden. Wir wissen, das ist die Botschaft des Christentums. Jesus, Gottes Sohn, kam auf die Erde. Er ist für uns am Kreuz gestorben und am dritten Tag ist er auferstanden. Die ersten Christen, ihre Botschaft war, er ist auferstanden. Das hat die ganze Welt erschüttert. Halleluja, er ist wahrhaftig auferstanden und er lebt, auch heute. Er ist genauso real wie damals, wo er als Mensch hier auf Erden gegangen ist. Er ist ans Kreuz gegangen, er ist gestorben, am dritten Tag auferstanden, er ist wieder den Menschen begegnet, er ist seinen Jüngern begegnet und durch all die Generationen ist er wieder und wieder Menschen begegnet. Er ist mir begegnet, er ist uns begegnet. Er lebt, er ist real. Und er hat gesagt, wenn ihr zusammenkommt, wenn auch nur zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und wer ist er? Er ist nicht eine Philosophie, nicht eine Religion, er ist eine reale Person. Er ist Gottes Sohn, er ist Gott selber, der mitten unter uns ist, der heute Morgen hier ist. Und wenn wir Lieder singen, singen wir nicht Lieder, weil das so ein schönes Gefühl im Herz gibt. Sind wir nicht hier, um da ein bisschen ein warmes Herz zu kriegen, sondern wir sind hier, Jesus zu begegnen. Unserem Herrn, unserem Gott, unserem Meister. Halleluja. Und er ist hier, zu uns zu reden. Er ist hier, sich uns zu offenbaren, uns zu berühren, unser Leben zu verändern. Er ist hier als unser Meister. Und wir wollen auf ihn hören, er wird uns Anweisungen geben und diese Anweisungen werden wir befolgen, weil er Gott ist, weil er unser Herr und unser Meister ist. Und es ist so real. Und so oft machen wir da irgendein religiöses Zeug draus, machen wir ein Programm draus und haben unsere schönen, netten Gottesdienste. Ich meine, gerade auch jetzt in Afrika, da haben sie all die christlichen Sender und ich habe da ein paar von diesen großen Predigern da, ich will da keine Namen nennen, so im Fernsehen gesehen und super gute Predigten, Riesengemeinden, super Programm und ich habe gedacht, was hat das noch mit dem zu tun, was Jesus getan hat, was er hier auf Erden getan hat und was seine Jünger getan haben. Und all die Leute, die da Halleluja rufen und begeistert sind von diesem guten Prediger, wie der da das so dramatisch darstellen kann und wie der mit seiner Donnerstimme da loslegt. Und ich will da nicht gegen irgendwelche Dienste reden, aber ich denke, was wir heute so als Gemeinde sehen und uns als Gemeinde vorstellen, so oft ist das eine äußere Hülle, eine äußere Form, ist das Religion? Wie wir selber leben, haben wir unsere persönliche, lebendige Beziehung zum Herrn, die wir pflegen und die so lebendig, so begeisternd ist, wo wir sagen können, ich bin ein Jünger Jesu Christi und er ist mein Herr und mein Meister und ich folge ihm. Und das im Alltag, im täglichen Leben. Und ich weiß, dass er lebt. Und er hat gesagt, dass er bei mir ist alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Dass er mich nie verlassen, nie von mir weichen wird. Und ich weiß, dass ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und dass er mit mir ist. Und dass er mich gesandt hat, jetzt geh hin und predige, verkündige diese Botschaft. Das ist die christliche Realität. Und es ist gar nicht so kompliziert, wie wir es machen. Und wir kommen in all diese schönen Gottesdienste, wir lesen all diese Bücher, haben all diese Kassetten und CDs und christliches Fernsehen und alles Mögliche. Und ich weiß nicht, was wir damit machen. Wir setzen uns da dem immer wieder aus und genießen das, die schöne christliche Atmosphäre. Aber worum geht's eigentlich? Jesus lebt, er ist auferstanden. Und wir sind Zeugen seiner Auferstehung. Und diese Botschaft soll raus in die ganze Welt. Matthäus 4, ab Vers 12 möchte ich lesen. Ich möchte ein paar Bibelstellen einfach erwähnen von der Zeit, wo Jesus als Mensch hier auf der Erde gelebt hat und was er da getan hat. Und das sind eben nicht einfach Geschichten von gestern. Wisst ihr, was Religion macht? In der Religion dreht sich's um die Geschichten von gestern und da haben wir diese Heiligen, diese Supermänner Gottes, den heiligen Apostel Paulus und was der da mit Gott erlebt hat und die heiligen zwölf Jünger da, die großen Apostel. Und wir haben diese Geschichten von der Vergangenheit und wir erzählen diese Geschichten und wir legen die auf irgendwelche Weisen aus und es sind Geschichten aus der Vergangenheit. Das macht Religion. Da reden wir von Geschichten von der Vergangenheit oder von irgendwelchen zukünftigen Dingen, die da irgendwann mal in Zukunft geschehen sollen und wir philosophieren darüber. Und das ist Religion. Aber Gottes Name ist Ich Bin. Er ist. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir leben ihm heute. Und das, was wir heute erleben, das ist Christentum. Nicht, was wir hören von der Vergangenheit, nicht, was wir da philosophieren über die Zukunft, sondern da, wo wir heute sind, was wir heute erleben, was wir heute leben, was wir heute wandeln und tun und reden. Das ist Christentum. Und wenn wir die Bibel lesen, wenn wir lesen von den Jüngern, von den Aposteln und von diesen Männern Gottes, dann sind das mehr als gute Geschichten. Dann sind das Beispiele, wie Gott mit Menschen umgeht und was Gott tut. Und dann ist das für uns heute noch genauso relevant. Wenn Gott das damals getan hat, wenn Gott das mit dem Petrus getan hat, dann tut er es heute mit mir. Halleluja. Er ist nicht ein Gott der Vergangenheit, er ist der Gott der Gegenwart. Und wie er in der Vergangenheit Männer und Frauen gebraucht hat, so diese Männer und Frauen sind gestorben. Die machen nicht mehr viel heute. Die mögen noch zu dieser Wolke der Zeugen gehören, die da uns beobachten, was wir heute tun. Aber wir sind die, die es heute tun. Wir sind dran in dieser Generation. Er braucht in dieser Generation braucht er einen Petrus, einen Paulus und wie die alle heißen und was die alles getan haben. Die mögen heute ein bisschen andere Namen haben, aber Gott braucht heute in dieser Generation Leute. Und nicht irgendwelche alten Reinhard Bonke und den Benny Hinn, sondern er will dich gebrauchen. Er will dich hier gebrauchen. Der Benny Hinn ist nicht hier, der Reinhard Bonke ist nicht hier. Ich weiß nicht, ob die jemals nach Altstetten kommen. Aber wir sind hier, Amen. Halleluja, und Jesus ist derselbe wie beim Reinhard Bonke, ist derselbe auch bei mir und bei dir. Und er kann dasselbe durch dich tun, wie er durch den Benny Hinn oder irgendjemanden tut. Wie er durch den Apostel Paulus getan hat. Wenn wir mal wegkommen von diesem religiösen, nur Geschichten von gestern und irgendwelche Erweckung in der Zukunft, wenn wir in diese Realität von hier und heute und jetzt kommen. Gott ist hier und er ist heute, er ist jetzt, ich bin. Er ist Gott, er ist unser Herr, unser Meister. Und wie Jesus damals auf der Erde gegangen ist, Matthäus 4, Vers 12, da heißt es eben, als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie, sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Amen. Und das war nicht der große Apostel Petrus und der heilige Johannes und irgendwelche Superstars, das waren Fischer, die waren an der Arbeit, die einen haben gefischt, die anderen haben ihre Netze geflickt und Jesus kam vorbei, hat gesagt, folgt mir nach. Und dann heißt es, sogleich verließen sie ihre Fische, ihre Netze, ihren Vater, ihre Häuser und sie folgten ihm nach. Ist erstaunlich, wenn ich das lese, oder, dann ist das nicht jetzt die Geschichte vom heiligen Petrus, dann sehe ich, das ist eine reale Begebenheit, das war ein Mann wie ich. Das war der Petrus, der am Fischen war und jetzt kommt Jesus vorbei und der sagt ihm, folg mir nach und der Petrus lässt alles stehen und liegen und folgt ihm nach. Das Gleiche mit seinem Bruder, das Gleiche mit dem Johannes, dem Jakobus. Die lassen alles liegen und folgen ihm nach. Und dann, wir können weiterlesen, da gibt es noch Johannes 1, 43. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Und auch der Philippus ist ihm nachgefolgt. Matthäus 9, Vers 9, und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Lukas 5, Vers 11 heißt es, und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Und weißt du was? Jesus hat nicht aufgehört, Nachfolger zu berufen. Er hat das mit dem Petrus, mit dem Johannes getan, mit dem Matthäus, mit dem Philippus und all diesen Leuten, die wir heute so als die 12 Apostel verehren. Er hat das mit einem Paulus getan. Er hat das über die Generationen immer wieder mit Menschen getan. Komm und folge mir. Und er hat Menschen in verschiedenen Lebenssituationen, verschiedenen Umständen getroffen, Menschen mit ganz unterschiedlicher Herkunft und Vergangenheit. Er hat sie in ihren Umständen, in ihrer Situation gefunden und gesagt, komm und folge mir nach. Und haben Menschen alles stehen und liegen gelassen, alles losgelassen, aufgegeben und sind Jesus nachgefolgt. Halleluja. Und er hat nicht aufgehört, Jünger zu berufen. Er hat nicht aufgehört, durch die ganze Erde zu gehen und zu schauen, wer ist bereit, wer ist willig, mir nachzufolgen. Und dann spricht er wieder dieses Komm und folge mir. Und ich weiß nicht, warum du heute Morgen hier bist. Vielleicht gibt es bei dir auch so einen Zeitpunkt, wo du sagen kannst, da ist Jesus gekommen und hat gesagt, komm, folge mir. Ich bin heute Morgen hier, weil ich das so erlebt habe. Jesus ist in mein Leben hineingekommen, wo ich gerade war, in all meinen Umständen und hat gesagt, komm, folge mir. Halleluja. Und ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Ich habe gemerkt, dass ich einige Dinge loslassen muss, einige Dinge zurücklassen muss. Ich habe gemerkt, es ist auch ein Prozess und habe gemerkt, dieses Nachfolgen, am Anfang bist du begeistert, dass Jesus dich überhaupt haben will, sagst, ja Herr, ich folge dir, dann merkst du plötzlich, was es dich alles kostet und du merkst, du kannst nicht mehr so weiterleben wie vorher und manche, sehr viele, hören dann auf, Jesus nachzufolgen und geben sich zufrieden mit ein bisschen Christentum, ein bisschen Religiosität. Aber seine Berufung ist immer noch dieselbe. Komm und folge mir. Und da, wo ich gehe, da sollst auch du gehen. Da soll mein Jünger auch sein. Da, wo ich bin, soll mein Jünger auch sein. Und das, was ich tue, soll mein Jünger auch tun. Die Wege, die ich gehe, die wird mein Jünger auch gehen. Und das bedeutet es, von Jesus berufen zu sein. Und das ist Christentum, das ist Jüngerschaft. Jesus hat, er wollte nicht eine neue Religion gründen, er wollte nicht da neue Kirchen haben und neue Versammlungen haben. Er hat gesucht nach Nachfolgern. Und wisst ihr, da ist ein Unterschied. Jesus hatte auch in der Zeit, wo er als Mensch auf Erden war, er hatte große Versammlungen, er hatte Scharen von Menschen, die zu ihm gekommen sind, die ihm nachgelaufen sind, weil er eben Wunder getan hat, weil er Brot vermehrt hat, weil er Kranke geheilt hat. Viele Menschen haben eine Not und die sind bereit, irgendetwas zu nehmen, was ihrer Not hilft. Und Jesus kann deiner Not helfen. Und Jesus hilft deiner Not. Viele von uns sind zu Jesus gekommen, weil wir eine Not hatten, weil wir am Ende waren. Und da war die letzte Möglichkeit, die sich noch angeboten hat, war Jesus. Also ergreifst du das mal, oder du möchtest ja da aus deinem Loch rauskommen, aus deiner Not rauskommen. Und solche Menschen hatte er schon immer. Viele hatte er, Massen von Menschen, die eine Heilung wollten, die eine Befreiung brauchen, die Hilfe aus ihrer Not brauchen, die hungrig waren und Brot brauchten. Ja, wisst ihr, das waren nicht die, die seine Nachfolger waren. Das waren dieselben, die später gerufen haben, kreuzige ihn. Die haben Wunder gesehen, haben ihn bejubelt, haben Hosianna gerufen, wo er da in Jerusalem eingezogen ist. Ein paar Stunden später haben sie gerufen, kreuzige ihn. Aber da waren Massen, die Jesus nachgelaufen sind, weil sie eben Wunder gesehen haben. Und dann hat Jesus davon gesprochen, von seinem Leib und von seinem Blut. Und wer nicht von meinem Leib isst, der hat keinen Teil an mir. Wer nicht von meinem Blut trinkt, der hat keinen Teil an mir. Und dann sind sie alle weggelaufen, haben gedacht, er spinnt. Das geht uns zu weit. Da sind sie weggelaufen. Seine 12 Jünger sind noch da geblieben. Jesus hat sie gefragt, und wollt ihr auch gehen? Und sie haben gesagt, wo sollen wir hingehen? Wir haben bereits alles aufgegeben, sind dir nachgefolgt. Das war eine andere Qualität. Die sind Jesus aus einem anderen Grund nachgefolgt. Und solche Leute sucht er heute. Ich weiß, die meisten von uns sind durch irgendeine Krise, in irgendeiner Not, sind wir zum Glauben gekommen. Uns wurde gesagt, Jesus kann dir helfen. Wir haben sogar erlebt, wie Jesus uns helfen kann. Wir haben eine Heilung erlebt, eine Befreiung erlebt, haben erlebt, wie er unser Leben verändert hat, wie er uns wieder auf die Füße gebracht hat. Aber sind wir je zu diesem Punkt gekommen, wo wir zu wahren Jüngern und Nachfolgern Jesu Christi geworden sind? Das braucht mehr als nur, oh Jesus, ich brauche dich. Ein Bekehrungsgebet. Komm in mein Herz. Und ich möchte ja schließlich auch in den Himmel kommen. Ein Jünger Jesus zu sein, ein Nachfolger Jesus zu sein, heißt etwas mehr. Und ich habe mich lange gefragt, was hat dieser Jünger dazu bewegt, da einem Mann, der zu der Zeit noch nicht so berühmt war, noch nicht all diese Wunder getan hat, der da einfach plötzlich in ihrem Leben, in ihren Umständen erschienen ist und gesagt hat, komm, folge mir nach. Was hat die bewegt, da einfach alles liegen zu lassen, alles loszulassen und ihm nachzufolgen? Das waren weniger die Wunder und die Versprechungen, die Jesus da gemacht hat. Er hat nämlich nichts versprochen. Er hat sogar gesagt, die Füchse haben ihre Gruben, die Vögel haben ihr Nest, aber ich, der Menschensohn, habe keinen Ort, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Also wenn ihr da irgendetwas sucht an Wohlstand und Wohlbefinden und Segnungen, dann braucht ihr mir nicht nachzufolgen. Wenn ihr da auf Wanderschaft sein wollt, ohne Häuser, ohne Eigentum, nichts haben wollt, dann folgt mir nach. Wenn ihr noch von Menschen verspottet und angegriffen werden wollt, dann folgt mir nach. Er hat ihnen nichts versprochen und nicht großartige Dinge geboten, wie wir manchmal das so gut in unseren Gemeinden tun und werben, komm zu unserer Gemeinde und hier kümmern wir uns um dich. Und da haben wir dies und jenes Programm und wir haben super gesalbte Sprecher hier und weiß ich nicht was alles, wie wir da Werbung machen. Jesus hat nie solche Werbekampagnen gemacht, hat den Menschen nie Dinge versprochen. Sondern wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selber, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Keine Versprechungen, nur Kosten. Und trotzdem war da etwas, was diese Jünger bewegt hat, Jesus nachzufolgen. Und das war nicht die Wunde, nicht die Versprechungen, sondern das war die Person von Jesus. Die haben da etwas gespürt, etwas gemerkt. Und ich meine, wir haben da auch gelesen, Jesus ging umher. Und dann heißt es, und dann hat er den Philippus gefunden. Er hat dann nicht zu irgendwelchen Menschen einfach gesagt, komm und folge mir nach. Auch Jesus hat etwas in den Menschen gesucht und hat gemerkt, dieser da ist bereit. Sein Herz ist in Ordnung und er will mir nachfolgen. Den hat er berufen. Den Petrus hat er nicht einfach so den Erstbesten genommen. Oh, da ist gerade ein Fischer, ich rufe den mal. Sondern da war schon etwas im Herz von Petrus. Und Jesus hat das in ihm gesehen und Petrus hat da etwas in Jesus gespürt und wahrgenommen. Und ich denke, das waren Leute und ich denke, das ist auch das richtige Motiv für Nachfolge. Ich denke, die Bibel erklärt da nicht viel, was das für Leute waren. Aber ich denke, etwas muss das ausgelöst haben, dass sie einfach ihr Eigentum, ihre Familien zurückgelassen haben und Jesus nachgefolgt sind. Und ich glaube, Petrus war jetzt nicht einer, oder all die Jünger sehen wir nicht, dass das jetzt Leute waren, die in einer Lebenskrise waren und die keine Hoffnung mehr hatten, die gelähmt oder blind oder was auch immer sind und unbedingt einen Heiland brauchten. Petrus war ein Geschäftsmann, er war ein Fischer, hat die Fische verkauft, die hatten so ihr Familienbusiness und da steht nicht, dass der da jetzt die super Lebenskrise gehabt hat. Ich glaube nicht, dass das der Grund war, warum er Jesus nachgefolgt ist. Ich glaube auch nicht, dass er die Schnauze voll hatte von seiner Familie und endlich etwas Abwechslung haben wollte und dann die Gelegenheit genutzt hat. Ich glaube, in diesen Leuten war so ein Hunger, so eine heilige Unzufriedenheit. Und da waren Träume in ihrem Leben. Sie haben gesehen, ich lebe da als Fischermann, ich habe eine Familie, ich bin da sogar angesehen in meinem Ort. Aber da muss es etwas mehr geben im Leben. Die haben gespürt, wie jeder Mensch eigentlich das in sich hat. Da, mein Leben hat eine Bestimmung, mein Leben ist zu etwas Höherem berufen. Nicht einfach schaffe, Häusle baue. Halleluja. Da gibt's etwas mehr. Und ich denke, dass das grundsätzlich jeder Mensch in seinem Herzen hat. Eine Ahnung oder der spürt etwas von seiner Bestimmung, seiner Berufung. Denn Gott hat uns geformt im Mutterleib. Er hat eine Bestimmung für unser Leben. Er hat diese Bestimmung schon in uns hineingelegt. Und wir spüren, mein Leben ist zu höherem berufen. Und ich bin unzufrieden mit der Weise, wie ich lebe. Es mag äußerlich alles in Ordnung ausschauen. Es mag soweit eigentlich okay sein, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Aber da muss es etwas mehr geben. Und ich weiß, das war es auch in meinem Leben. Da muss etwas mehr sein. Mein Leben muss mehr Sinn haben, muss ein Ziel haben. Ich bin doch nicht einfach hier auf Erden, um da ein paar Jahre da zu leben, zu arbeiten, etwas Geld zu verdienen, eine Familie zu gründen und dann wieder zu sterben. Ich glaube, da ist etwas mehr, was Gott mit meinem Leben im Sinn hat und mit dem Leben von jedem von uns. Und es Du brauchst nicht eine super Lebenskrise, aber das Schlimmste ist so ein Alltagstrott und es ist immer dasselbe und dein Leben verliert mehr und mehr an Würze und du hast nicht wirklich eine Bestimmung. Du weißt nicht, wozu bin ich hier, was soll ich überhaupt mit meinem Leben? Dein Leben ist nicht, bewegt nichts Wirkliches auf dieser Erde. Und dazu hat Gott uns geschaffen. Dein Leben hat deine Bestimmung und dein Leben soll etwas bewirken hier auf Erden. Dein Leben soll einen Unterschied ausmachen hier auf Erden. Aber das Tragische ist, dass die meisten von uns, vielleicht als Teenager, haben wir da noch Träume und wir wollen da die großen Weltverbesserer sein und irgendwann werden wir dann doch vernünftig und wir werden auch erwachsen und Amen. Heute findet man schon Teenager, die haben Null-Bock-Mentalität und denen ist alles egal. Und nicht mal mehr als Teenager haben sie ihre Träume, ihre Visionen und wollen da die Welt verbessern und die Welt verändern. Denn diese Welt, dieses Umfeld tötet all das ab, killt unsere Träume. Und auch hatten wir als Kinder und haben wir tief in unserem Herzen noch Träume und Visionen, dass wir etwas bewegen auf dieser Erde. Menschen sagen uns, ach du, mit deinen Träumen, werd endlich vernünftig. Und viele von uns sind vernünftig geworden. Und wir leben heute in einem Alltagstrott und unser Leben ist nicht wirklich erfüllt. Da ist kein Abenteuer mehr in unserem Leben und unser Leben bewirkt nicht wirklich etwas hier auf Erden. Und so ein Leben macht keinen Sinn. Ich meine, dann könnten wir uns auch schnell bekehren und dann gerade in den Himmel entrückt werden, dann haben wir es wenigstens im Himmel gut. Aber der Herr hat uns bewusst hier auf Erden gelassen. Vor allem wir als Christen, die wir den Herrn kennen, die wir die Bibel kennen, die wir die Botschaft haben. Ich meine, es gibt nichts Schlimmer als jemand, der den Herrn kennt und trotzdem nichts aus seinem Leben macht. Trotzdem einfach nur so dahin lebt. Trotzdem nicht seine Bestimmung erfüllt. Ich meine, die Leute, die den Herrn nicht kennen, die kann man ja noch verstehen, aber die den Herrn kennen, da können wir doch nicht so leben. Und ich glaube, das war es, was in diesen Männern erwacht ist, wo sie da Jesus begegnet sind. Die haben gemerkt, das ist nicht einer wie alle anderen. Das ist einer, der weiß, was er will. Das ist einer, der weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. Das ist einer, der ein Ziel hat. Und sie waren da, sie hatten nicht mehr wirklich ein Ziel und ihr Leben hat nicht mehr wirklich Sinn gemacht. Und sie haben gemerkt, da erwacht etwas in meinem Herzen. Und ich meine, das waren alles Juden, die hatten ihre Geschichten aus der Vergangenheit vor diesem lebendigen Gott. Sie kannten diesen Gott, der da den Gideon berufen hat. Sie kannten diesen Gott vom Abraham, sie kannten den Gott vom David. Sie kannten diese Geschichten, wie Gott immer wieder Leute hochgebracht hat, die Welt verändert haben. Aber wenn man so die Geschichte dann anschaut, das war eine Zeit, wo lange, lange nichts mehr gelaufen ist. Und sie haben sich nur noch diese Geschichten erzählt. Und jeder Jude kannte diese Geschichten ganz gut. Und es wurde auch zu einer toten Religion. Es wurde auch zu Geschichten von der Vergangenheit. Die Situation war sehr ähnlich, wie wir sie heute haben in den Gemeinden. Man kennt da diese alten Geschichten. Aber im Jetzt, im Heute läuft da nichts mehr. Allerdings haben sie, denke ich, schon ein bisschen etwas gehört da von einem Johannes dem Täufer, der da plötzlich da wieder einiges in Bewegung bringt und da für Unruhe sorgt. Und irgendetwas ist da am Gehen. Und jetzt kommt dieser Jesus. Und sie merken, der ist anders. Sie haben gemerkt, das ist ein Mann Gottes und der sagt, komm und folge mir. Sie wussten gar nicht, wohin sie ihm folgen sollen und was da auf sie zukommt. Aber sie haben gemerkt, wenn es da noch eine Chance gibt, wirklich etwas aus meinem Leben zu machen, dann jetzt. Und dann folge ich diesem Jesus. Und ich werde den Sinn und das Ziel für mein Leben rausfinden. Und ich werde mein Leben nicht mehr länger verschwenden. Ich werde dieses Leben, das mir gegeben ist, nutzen und das Beste draus machen. Halleluja. Ich glaube, Jesus macht dasselbe heute. Auch heute Morgen, er ist hier. Komm und folge mir. Komm und folge mir. Und du kannst ihm nicht folgen, wenn du nicht aufstehst, anfängst, dich in Bewegung zu setzen, Altes zurücklässt, Dinge loslässt und ihm nachfolgst. Denn da, wo ich bin, da soll auch mein Jünger sein. Und das ist es halt, was die meisten von uns davon abhält. Wir träumen zwar davon, ein Mann Gottes, eine Frau Gottes zu sein, ein wirklicher Jünger und Nachfolger Jesus zu sein, der etwas bewegt auf dieser Welt. Aber gleichzeitig wollen wir unsere Komfortzone nicht verlassen. Gleichzeitig haben wir noch so viel in unserem Leben, das uns lieb und wertvoll ist. Gleichzeitig wollen wir das Risiko nicht eingehen, plötzlich unsere eigenen Sicherheiten nicht mehr zu haben. Weil der Petrus hat sein ganzes Einkommen, sein ganzer Lebensunterhalt hat er verloren. Und er ist da auf Wanderschaft gegangen, ist da diesem Jesus nachgefolgt, der auch nichts hatte. Aber er war bereit, dieses Wagnis einzugehen. Er war bereit, alles loszulassen. Und das lesen wir bei diesen Jüngern, wie Jesus sie berufen hat. Der Matthäus da am Zoll, der hatte da ein gutes Einkommen, war nicht so ganz sauber, etwas korrupt, was der da gemacht hat. Weiß nicht, was in dem vorgegangen ist, aber wo Jesus erschienen ist, da war er bereit, das alles loszulassen und ihm nachzufolgen. Und er hatte kein Einkommen mehr. Er ist Jesus nachgefolgt. Ein Schritt ins Ungewisse für jeden von ihnen. Und die kamen aus verschiedenen Hintergründen. Einer war ein Rebell, ein Zelot. Und Jesus hat ihn gerufen, komm und folge mir nach. Der andere war ein Zöllner, der hat mit den Römern zusammengespannt. Feinde im Natürlichen. Und die sind Jesus nachgefolgt. Und dann heißt es da eben so, und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Und ich denke, wir können Jesus nicht anders nachfolgen. Es heißt nicht, dass du jetzt deinen Job hinschmeißen musst, deine Familie verlassen musst, auf Wanderschaft gehen musst. Aber was auch immer es für dich heißt. Es heißt, ganz sicher Dinge loszulassen. Eigene Sicherheiten loszulassen. Auch gewisse Beziehungen loszulassen. Und es kostet einen Preis. Die Nachfolge hat einen Preis. Nicht einfach Jesus nachfolgen, weil du dann einen hast, der sich um dich kümmert, der dich heilt und der dich tröstet immer. Weil das waren die Menschenmengen. Und wo dann das nicht mehr so angenehm war, da sind sie alle weggelaufen. Und Jesus hat nie nach einer Menschenmenge gesucht. Die haben ihn gesucht. Für die Wunder, für das, was er tun konnte. Aber er hat Jünger gesucht. Er hat Nachfolger gesucht. Und das ist es, was auch heute auf seinem Herzen ist. Er möchte nicht große Gemeinden, Mega-Churches mit riesen Menschenmassen. Er möchte nicht, dass die ganzen Menschenmassen zusammenkommen. Aber eins sucht er auch heute. Er sucht Nachfolger. Er sucht solche, die bereit sind, alles loszulassen und ihm nachzufolgen. Und Jesus hat das sehr deutlich gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Vergiss deine Selbstverwirklichung. Vergiss deine Bequemlichkeit. Vergiss deinen Egoismus. Vergiss es, dass du gern groß rauskommen willst, um Menschen dich bejubeln. Vergiss es, dass du der Welt zeigen kannst, was du tun kannst. Vergiss es, dein schönes, nettes, bequemes Leben im Wohlstand mit allem zu haben. Gott will uns segnen. Er wird uns auch segnen. Gott hat uns Häuser und Familien hier auf Erden versprochen. Manche nehmen das sehr einseitig und sagen, wenn du Christ bist, dann wird Gott dir Häuser geben. Da vergessen sie den ersten Teil dieses Verses. Wer sein Haus, seine Familie verlässt um meinetwillen, der wird Häuser und Familien kriegen, im Himmel, aber auch hier auf Erden. Halleluja. Aber wer ist schon bereit, sein Haus zu verlassen? Wer ist schon bereit, seine Dinge aufzugeben, um Jesus nachzufolgen? Wir wollen alle schön die Segnungen einkassieren. Aber den Preis dafür will niemand zahlen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Da geht's nicht mehr um dich selber. Da sagst nicht mehr du, wo du lang gehen willst. Da wirst du Jesus nachfolgen, da wo er geht. Und das wird nicht immer das Schönste und Bequemste sein. Und das wird manchmal ganz anders sein, als du dir es wünschen würdest. Wisst ihr, die Christen von heute, wenn Gott mal nicht gerade das tut, was sie gern hätten, dann haben sie die Krise. Die haben das Ganze umgekehrt. Gott ist zuständig, dafür zu sorgen, dass es uns gut geht. Das stimmt nicht. Er ist Gott, nicht du. Wir sollen ihm nachfolgen und ihm dienen, egal was es kostet. Und wir fangen mal an, ein bisschen ihm nachzufolgen. Und wenn es dann plötzlich etwas schwierig wird, wenn wir da etwas Gegenwind haben, dann fangen wir an zu jammern und zu klagen und werfen Gott vor, dass er sich nicht gut um uns kümmert. Weil wir selber immer noch auf dem Thron sind, weil es immer noch um uns geht. Wir wollen Jesus nachfolgen, damit wir uns verwirklichen können. Darum geht's nicht. Sondern wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Vergiss mal das, was du willst. Und such das, was er will. Schlussendlich wirst du deine Verwirklichung erst da drin finden. Du wirst dich nur in ihm verwirklichen können. So etwas wie Selbstverwirklichung gibt's gar nicht. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selber, der nehme sein Kreuz auf sich, täglich, und folge mir nach. Was bedeutet das Kreuz? Kreuz bedeutet Tod. Paulus hat auch gesagt, ich sterbe täglich. Halleluja. Du gibst dein eigenes Ding auf, um Jesus nachzufolgen. Halleluja. Johannes 12, Vers 26, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Einen Lohn gibt's, ganz gewiss, der ist uns auch zugesagt. Aber der Lohn kommt erst am Ende. Zuerst kommt der Weg, zuerst kommt die Nachfolge. Zuerst kommt auch ein gewisser Preis, den wir zahlen. Zuerst kommt eine Bewährung, die in unserem Leben sichtbar werden muss. Aber da wird auch der Lohn sein. Und der Lohn, der wird so gewaltig sein, wird alles übersteigen. Ich meine nur schon den Lohn, den wir im Himmel kriegen. Nur schon dafür wäre alles wert. Aber Gott ist noch größer als das. Er belohnt uns schon hier auf Erden. Du wirst ein erfülltes Leben haben. Du wirst wissen, das ist es. Dazu bin ich geschaffen. Und da wird deine Zufriedenheit, deine Erfüllung in deinem Leben sein. Und du wirst sehen, wie Gott dich auf verschiedene Weise segnet. Und du wirst überwältigt sein von der Güte Gottes. Aber nur, wenn du ein wirklicher Nachfolger bist. Nicht, wenn du einer willst, der nur auf die Segnungen aus ist. Und überall die Rosinen rauspicken will. Da wirst du im Reich Gottes nicht weit kommen. Halleluja. Philipper 3, Vers 10. Da spricht im Zusammenhang der Paulus zuerst eben, dass er ein Pharisäer ist von der Herkunft, dass er vieles weiß, dass er gebildet ist im Wort. Und da sagt er schlussendlich, ich erachte alles für Dreck. Eigentlich steht da im Urtext steht da noch ein anderes Wort. Könnte man mit Kot übersetzen oder noch ein bisschen schärfer. Das alles erachte ich für Halleluja, wenn ich nur dich habe, damit ich Christus gewinne. Er ist bereit, all das andere aufzugeben. Alles erachtet er für Dreck, wenn er nur Christus haben kann. Egal, worauf du stolz sein könntest in deiner Vergangenheit, oder egal, was du als Entschuldigung brauchen kannst aus deiner Vergangenheit, ich hatte halt eine schlechte Kindheit und darum ist bei mir halt nicht mehr möglich. Vergiss all das. Alles nur Dreck. Lass alles los, damit du Christus gewinnst. Halleluja. Dann Vers 11. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Halleluja. Amen, das wollen wir, oder? Ihn erkennen, haben wir auch gesungen. Und wir wollen die Kraft seiner Auferstehung sehen. Halleluja, er ist auferstanden, er lebt. Amen, aber das ist nur der halbe Vers. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, um so seinem Tode gleichgestaltet zu werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Halleluja, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Die Gemeinschaft seines Leidens und sein Sterben gehört genauso dazu wie die herrliche Kraft seiner Auferstehung. Und das kannst du nur im Zweierpack haben. Wenn du bereit bist, dich mit ihm zu verbinden, mit ihm eins zu werden. Und genau da hat sich's geschieden, wo er davon geredet hat, vom seinen Leib essen, sein Blut trinken. Da sind all diese Leute, die nur Segnungen wollten, sind weggerannt. Und die Nachfolger und die Jünger sind geblieben. Ja, wir wollen teilhaben an dir. Wir wollen eins sein mit dir. Und zwar in allem. Auch in deinem Leiden. Auch in deinem Tod. Sowie in deiner Auferstehung. Du kannst diese Auferstehungskraft nur erleben, wenn du bereit bist, mit ihm auch zu sterben. Halleluja. Dein eigenes Leben aufzugeben. Dich selber zu verleugnen, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Seinem Tod gleichgestaltet zu sein. Und dann die Kraft und die Herrlichkeit seiner Auferstehung erleben. Eins zu sein mit ihm. Es gibt nichts Gewaltigeres, was du auf dieser Erde erleben kannst, als mit Jesus verbunden und eins zu sein. Und eben nicht nur dann, wenn er dich gerade segnet und schön berührt und dir wohltut, sondern eins zu sein, ihm nachzufolgen. Da, wo er ist, da möchtest auch du sein. Und sei es ein paar Mal ganz deutlich, wenn sie schon ihn verfolgt haben, dann werden sie uns auch verfolgen. Es kann niemand fromm leben, ohne dass er Erfolgung erdulden muss. Und wie sie Jesus behandelt haben, werden sie auch uns behandeln. Der Knecht ist nicht größer als der Meister. Wenn wir ihm nachfolgen, werden wir dieselben Dinge erleben. Wir werden da ein bisschen Erfolgung erleben, wir werden auch große Siege erleben, werden Wunder erleben und das kriegst du nur im Doppelpack. Da kannst du nicht die Rosinen rauspicken. Und ein wirklicher Nachfolger, Jesus hat gesagt, niemand kann mir nachfolgen, wenn er nicht bereit ist, sich selber zu verleugnen. Und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das geht gar nicht anders. Vergiss all den frommen Zirkus, vergiss die schönen Gottesdienste und die religiösen Programme, wenn du nicht bereit bist, Jesus nachzufolgen. Denn was Jesus noch mehr hasst als einer, der kalt ist, ist jemand, der lauwarm ist. Der den äußeren Schein der Frömmigkeit hat, eine äußere Form der Frömmigkeit hat, aber nicht die Kraft davon, nicht das wirkliche Leben davon, nicht diese Auferstehungskraft, die alles überwindet. Und diese Auferstehungskraft wirst du nur erfahren in der Gemeinschaft auch seines Leidens, auch mit dem Kreuz, das du auf dich nimmst und trägst, wo du dich selber verleugnest, nicht mehr dein eigenes suchst, sondern das, was ihm dient. Wo dir egal ist, was andere Menschen über dich sagen. Wo dir egal ist, was für Widerstände da sind, wenn ich nur Jesus nachfolgen kann. Und da, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. 1. Petrus 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Halleluja. Dazu sind wir berufen, in diesen Fußstapfen von Jesus zu gehen. Er ist uns vorangegangen, wir folgen ihm nach. Wir gehen in seinen Fußstapfen. Wir werden dieselben Wege gehen, wir werden dieselben Dinge erleben, seien es Verfolgungen, sei es Mühsal oder seien es gewaltige Siege und die Herrlichkeit Gottes. Das gehört alles dazu, wenn wir in seinen Fußstapfen gehen. Aber dazu sind wir berufen, in seinen Fußstapfen zu gehen, ihm nachzufolgen. Halleluja. Und diese Nachfolge, das hat nichts mit schönen Gottesdiensten zu tun, die wir besuchen, das ist unser täglicher Wandel. Und da sind wir alles Fulltimer. 7x24 die Woche. Da sind wir in dieser Nachfolge. Egal wo du bist, ob du an der Arbeit bist, in der Schule bist, ob du beim Einkaufen bist, wo auch immer. Ob du in deinem Zuhause bist, beim Nachbarn bist, du bist ein Nachfolger Jesu Christi. Wir lernen es, in seinen Fußstapfen zu gehen. Und das ist alles, was wir brauchen, diese Bereitschaft, ihm nachzufolgen, die Willigkeit zu lernen, in seinen Fußstapfen zu gehen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns da hilft dabei. Und wenn du jeden Tag in dieser Haltung in den Tag hineingehst, dann wirst du es schnell lernen, ein guter Nachfolger Jesu Christi zu sein. Da brauchen wir es gar nicht kompliziert zu machen. Es gibt ja dieses Buch, heißt in seinen Fußstapfen, wo sich da eine Gemeinde oder eine Gruppe in der Gemeinde entschieden hat, von heute an wollen wir nur noch das tun, was Jesus tun würde. Bei jeder Entscheidung haben sie sich gefragt, was würde Jesus tun? Ich meine, da brauchst du eigentlich gar nicht viel mehr. Das heißt, in seinen Fußstapfen zu gehen. Du bist in irgendeinem Lebensumstand, irgendwelche Herausforderungen oder irgendwelche Entscheidungen, die du treffen musst, frag dich, was würde Jesus tun? Denn du bist ja ein Nachfolger von ihm und du willst dasselbe tun wie er. Und das wird gar nicht so schwierig sein. Der Heilige Geist wird dir da schon helfen. Und dann wirst du die richtigen Entscheidungen treffen, dann wirst du das tun, was Jesus tun würde. Und so bist du ein Nachfolger Jesu Christi. Wir gehen in seinen Fußstapfen, wir gehen dieselben Wege, wir tun dieselben Dinge, wie er getan hat. Halleluja! In der heutigen Zeit, in unseren Umständen, wo wir drin sind. Und ich wünschte mir, wir alle würden diese Herausforderungen eingehen. Da, wo du jetzt bist, mal den Herrn zu fragen. Bin ich da am richtigen Ort? Was würdest du in der Situation tun? Welche Entscheidungen muss ich da treffen? Welche Dinge willst du, dass ich loslasse in meinem Leben? Welche Sicherheiten, wo ich da mein Leben drauf gebaut habe, möchtest du, dass ich loslasse? Und dann konsequent und radikal das tun, was Jesus tun würde. Der Heilige Geist wird dir das sagen, wenn du in dieser Ernsthaftigkeit drum bittest. Da wirst du nicht sagen, ja, ich lebe heute in einer anderen Zeit und das kann man ja nicht wirklich sagen heute und ich weiß ja nicht, was Jesus wirklich will. Das sind faule Ausreden. Wer meinen Willen tun wird, der wird inne werden, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Wenn du es wirklich tun willst, dann wird der Heilige Geist Wege und Möglichkeiten haben, zu dir zu reden und dich zu führen. Und dann braucht es unseren Gehorsam. Und wenn du beim ersten, was er dir sagt, gehorsam bist, dann wirst du beim zweiten schon besser wissen, wie der Heilige Geist spricht. Und bald wird es zu einem Lebensstil. Und du wirst in seinen Fußstapfen gehen. Und du wirst dieselben Dinge erleben, dieselben Dinge erfahren, wie er es getan hat. Du wirst Gemeinschaft haben mit seinem Leiden, wirst dein Kreuz auf dich nehmen, du wirst aber auch die Kraft seiner Auferstehung erleben. Halleluja! Und von Jesus heißt es, um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet. Er wusste, diese Kraft der Auferstehung, diese Herrlichkeit, die auf mir wartet, die ist es wert, ans Kreuz zu gehen. Denn das bedeutet nicht nur meine Auferstehung, sondern die Auferstehung und Leben für all diese Menschen, die geknechtet sind mit Sünde und Tod und Verdammnis. Halleluja. Amen. Und das musst du wissen, auch dein Leben wird so einen Effekt haben, wo du durchgehst, wo du leidest, da leidest du nicht umsonst. Das wird etwas freisetzen, das wird Herrlichkeit für dich freisetzen und das wird Herrlichkeit für viele, viele andere Menschen freisetzen. Und deshalb sucht Jesus Nachfolger, die dasselbe tun, die in seinen Fußstapfen gehen, denn so wird diese Welt erreicht. Halleluja. So wird der Wille Gottes geschehen hier auf Erden. Ihr könnt noch Bibelstellen aufschreiben, zum selber lesen. Johannes 21, Vers 19 bis 22. Das möchte ich noch erwähnen. Das war ja die Zeit, wo Jesus dem Petrus wieder begegnet ist nach der Auferstehung, wo er ihn gefragt hat, liebst du mich? Und Petrus da dreimal geantwortet hat. Und dann spricht Jesus eben nochmal zu ihm, folge mir nach. Und dann kommt der Petrus, sieht er da den Johannes da von Ferne kommen, ja, was ist denn mit diesem da? Und Jesus sagt, was geht dich das an? Folge du mir nach. Egal, was die anderen Christen machen, vergleich dich nie mit anderen. Was geht dich das an? Folge du mir nach. Mach du das Richtige. Wenn alle anderen Christen ein laues, gemütliches Leben führen, was geht dich das an? Folge du mir nach. Denn diese Ausrede bringen wir so oft, oder? Ja, die anderen machen es auch nicht besser. Aber du hast Verantwortung für dein Leben, nicht für das der anderen. Folge du mir nach. Markus 8, Vers 34. Könnt ihr aufschreiben? Ich erwähne das nur noch, ich werde das jetzt nicht mehr alles lesen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Matthäus 10, 34 bis 39. Jesus ist nicht gekommen, Frieden zu bringen und ein schönes, gemütliches Leben zu bringen, sondern das Schwert. Das wird auch Scheidung bedeuten. Da wird sichtbar, wer zu Jesus gehört und wer nicht. Das bedeutet Radikalität. Und da werden dich die einen lieben und die anderen hassen. Das geht nicht anders. So war es bei Jesus auch. Und Lukas 14, 25 bis 33 spricht Jesus nochmal von der Nachfolge. Fängt schon an, es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Es ist erstaunlich, statt da Menschen anzuziehen und zu werben, kommt alle zu mir und folgt mir nach, hat es den Leuten so schwer wie möglich gemacht. Da kommen ganze Scharen und er sagt, wenn ihr nicht bereit seid, alles loszulassen, vergesst es grad. Dann könnt ihr mir nicht nachfolgen. Vers 33 daneben, so auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das heißt nicht, dass du jetzt schnell auf die Bank rennen musst und alles Geld hier ins Opfer werfen musst und noch dein Haus und dein Eigentum verkaufen. Aber es heißt, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat. Lass all das mal los, sag dich los von deinem Besitz, deinem Eigentum. Und sag, das gehört nicht mehr länger mir, das gehört dir, Herr. Du kannst machen damit, was du willst. Und wenn ich noch weiter in diesem Haus wohnen kann, bin ich dankbar. Wenn du es von mir willst, dann nimm's halt. Halleluja. Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Amen. Wer will noch ein Jünger sein nach dieser Botschaft und Jesus nachfolgen? So ist es, wenn du mal ein Stück weit nachgefolgt bist, da wirst du sein wie die Jünger. Da hast du gar keine andere Wahl mehr. Wo willst du sonst noch hingehen? Du hast gar keine andere Wahl, als Jesus nachzufolgen. Manche probieren es noch auf beiden Seiten zu hinken, aber das funktioniert nicht. Wo soll ich sonst hingehen? Ich habe nur noch dich, Jesus. Alles andere habe ich schon losgelassen. Und das wird dich stabil und fest machen. Da wirst du nicht einer sein, der heute hier ist und morgen wieder weg ist, wenn du ein wirklicher Nachfolger bist. Und wenn du trotzdem sagst, dass du ihm nachfolgen willst, dass du sein Jünger sein willst, wenn du das ernst meinst, da wird schon nächste Woche dein Leben anders ausschauen. Da werden wir schon nächste Woche, wenn wir zusammenkommen und den Herrn preisen, werden wir einen offenen Himmel erleben wie nie zuvor, weil wir zu echten Nachfolgern und Jüngern geworden sind. Und das bedeutet eine radikale Entscheidung, alles loszulassen und Jesus festzuhalten und ihn nicht mehr loslassen. Und du kannst ihn nur festhalten, wenn du deine Hände zuerst mal frei hast. Halleluja, aber dann kannst du dich wirklich festhalten. Dann kannst du überall durchgehen. Kannst du in seinen Fußstapfen nachfolgen. wirst die Gemeinschaft seiner Leiden erfahren, aber auch die Kraft seiner Auferstehung. Und du wirst ihm gleich sein, wirst eins sein mit ihm. Halleluja. Amen. Lass uns beten miteinander. Und ich bitte dich, triff eine wirkliche Entscheidung. Jesus ist heute hier und sagt zu dir, folge mir nach. Genauso real, wie er damals den Petrus beim Fischen gerufen hat, folge mir nach. Und Petrus hat alles liegen gelassen und ist ihm nachgefolgt. Wirst du dasselbe tun heute Morgen? Jesus ist hier. Sein Wort heute Morgen ist, folge mir nach. Halleluja, dann sag ihm das, ja Herr, ich will. Wir erlauben dem Heiligen Geist gerade jetzt schon zu uns zu reden, uns zu sagen, was wir da loslassen sollen. Er wird es tun. Danke, Jesus. Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du dich da nicht verändert hast. Du bist dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus, und wie du deine ersten Jünger berufen hast, Herr, hast du seitdem viele Jünger berufen. Und heute bist du hier. Und heute rufst du uns, dir nachzufolgen, deine Jünger zu sein. Jesus, wir hören deinen Ruf heute. Der ist genauso real. Und er gilt uns. Und Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Ich will dein Jünger sein. Ich bin bereit, loszulassen. Alles loszulassen. Ich bin bereit, mich von allem loszusagen, was ich habe, damit ich dich haben kann. Ich bete, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist kommst. Und dass du eine tiefe Entscheidung in jedem von uns bewirkst. Ich bete, dass dein Heiliger Geist da Licht hineinbringt und klar und deutlich aufzeigt, was das konkret für uns bedeutet. Dass du, Heiliger Geist, uns überführst von den Dingen, wo wir uns noch dran festhalten. Dinge, wo wir uns drauf stützen. Dinge, die zu Krücken und zu Götzen geworden sind in unserem Leben, Herr. Dinge, die wir loslassen sollen. Überführe du uns, Heiliger Geist. Sprich du ganz deutlich, ganz konkret zu uns, Herr, damit wir zu echten Jüngern und Nachfolgern werden, Herr, damit das auch sichtbar wird in unserem Leben, Herr, dass die Frucht dieser Nachfolge sichtbar wird in unserem Leben. Oh ja, komm, Heiliger Geist, sprich du zu uns und nimm uns hinein in diese echte Nachfolge, in diese echte Jüngerschaft. Wir wollen deine Jünger sein, Herr. Halleluja, Halleluja. Und wenn die Bibel sagt, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Können wir das tun? Kannst du das aussprechen mit deinem Mund? Ich sag mich los von allem, was ich habe. Ich sag mich los von allem, was ich habe. Und ich will dein Jünger sein. Ich will dein Jünger sein, Jesus. Ich will dir nachfolgen. Halleluja, Halleluja. Herr, alles, was ich habe, alles, was ich bin, alles, was ich kann, Herr, das gehört dir, Herr. Das gehört dir. Danke, Jesus. So nimm du es, Herr. Jesus, so komm mit deinem Heiligen Geist und nimm du Besitz von uns, Herr. Wir wollen ganz in deinem Besitz sein, Herr. Wir gehören dir, Jesus. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So übernimm du, Heiliger Geist. Übernimm du, Heiliger Geist. Führe du uns, leite du uns, damit wir in diesen Fußstapfen von Jesus gehen können. Danke, Heiliger Geist, für deine Hilfe. Danke, Jesus. Ich bitte, dass du dieses Wort versiegelst, Herr. Dass du jedem von uns das Siegel deines Geistes aufdrückst, Herr. Dass du uns markierst als deine Jünger und deine Nachfolger. Wir beten, dass das, was wir heute gehört haben, zur vollen Wirkung und zur vollen Entfaltung kommt in unserem Leben. In Jesu Namen. Wir geben dir alle Ehre, Herr. Dein Name sei verherrlicht. Dein Name sei verherrlicht heute, Herr. Und dein Name sei verherrlicht in unserem Leben, Herr, Tag für Tag. Im Namen Jesus. Halleluja. Amen, Amen.